Wenn man die kleinen Indizien und Bruchstücke zusammengesetzt hätte, dann hätte man auch früher darauf kommen können, dass es in der Bundesrepublik organisierten Rechtsterrorismus gibt. Expertinnen und Experten hatten davor ja schon lange gewarnt. Dennoch waren viele Menschen verwundert und das Entsetzen war groß, als in den letzten Wochen und Monaten klar wurde, dass 10 Menschen systematisch von einer rechten Terrorzelle ermordet worden sind. In Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland eine Bestandsaufnahme mit Professor Fabian Würchow und den begrüße ich jetzt schon am Telefon. Guten Morgen, Herr Würchow.
Schönen guten Morgen.
Das Entsetzen war ja relativ groß. Es war häufiger davon die Rede, dass es jetzt eine neue Qualität rechten Terrors gäbe. Da stellt sich natürlich die Frage, ist dieses Phänomen, was wir jetzt beobachten können, wirklich etwas Neues?
Also das kann man überhaupt nicht sagen, dass es rechtsterroristische Aktivitäten nicht schon früher gegeben hat. In der alten Bundesrepublik, wenn Sie so wollen, sind Anfang der 1950er Jahre bereits entsprechende Strukturen aufgeflogen, die Listen geführt haben von Personen, die umgebracht werden sollten. Das waren neben Mitgliedern der KPD vor allem Sozialdemokraten. Und dann gab es sowohl in den 1970er Jahren auch als in den 1980er Jahren eine Reihe von rechtsterroristischen Organisationen, die Anschläge verübt haben, Sprengstoffübungen durchgeführt haben, aber eben auch gezielt Menschen ermordet haben.
Das erscheint ja auf den ersten Blick vielen Menschen nicht so klar deutlich, denn die 70er Jahre gelten ja gemeinhin als das sogenannte Rote Jahrzehnt, also die 68er-Generation, eine linke globale Bewegung, die sich eben auch in der Bundesrepublik gezeigt hat. Jetzt kann man die 70er Jahre ja auch als sogenanntes schwarzes Jahrzehnt lesen. Einige Andeutungen haben Sie eben schon gemacht. Wie hat sich denn die politische Landschaft auf Seiten der extremen Rechten in den 70er und 80er Jahren in der alten Bundesrepublik entwickelt?
Also ich glaube, man muss da zwei Aspekte nennen. Das eine ist, dass die NPD mit ihrem Versuch, in den Bundestag einzuziehen, 1969 gescheitert war und innerhalb der extremen Rechten es Diskussionen gab, wie geht es jetzt weiter. Und ein Teil derjenigen, die dort aktiv waren, hat gesagt, wir müssen uns umorientieren, wir müssen uns zum Beispiel aneignen, die Aktionsform, die es im Bereich der politischen Linken gegeben hat, also Stichwort studierende Bewegung außerparlamentarische Opposition und so weiter. Und müssen uns insgesamt auch in den Aktionsformen radikalisieren. Das zweite Element war, dass die Entspannungspolitik, die Willy Brandt eingeleitet hatte, zunehmend an Bedeutung gewann. Das heißt, man sah sich nochmal stärker als ohnehin in einer Verlierersituation und hat aus diesen beiden Elementen sozusagen speiste sich eine aktuelle Radikalisierung damals. Und da gab es eine ganze Reihe von Gruppierungen, die zum Beispiel europäische Befreiungsbewegungen sich nannten und so weiter und die dann mit Waffengewalt auch und mit Sprengstoff vor allem tätig geworden ist.
Im September 1980 gab es eine blutige Bombenexplosion auf dem Münchner Oktoberfest. 14 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Ausführende Hand war ein Anhänger der sogenannten Wehrsportgruppe Hoffmann. Das ist ein Fakt, der heute gar nicht mehr so aktuell ist. Dennoch ist gerade jener Herr Hoffmann in den letzten Jahren auch hier in Thüringen noch aufgetreten vor der rechten Szene, die genau aus dem Umfeld stammt, wo wir jetzt auch die NSU finden können. Welchen Stand hat denn jemand wie Herr Hoffmann in der rechten Szene aktuell?
Ja, ich glaube, er ist in gewisser Hinsicht eine Ikone, also jemand, zu dem man aufschaut, weil er über Jahrzehnte in dieser Bewegung tätig geworden ist, in ganz unterschiedlicher Rolle. Aber es ist jemand, der sozusagen bei der Sache geblieben ist und der, auch wenn er das heute nicht mehr machen würde in dieser Form, aber doch Wissen weiterzugeben hat, wie sich denn Organisationen oder Gruppierungen paramilitärisch verhalten. Er kann darüber berichten, wie man eine Flucht ins Ausland organisiert. Die Reste der Wehrsportgruppe Hoffmann sind ja nach dem Verbot dann in den Libanon gegangen und so weiter. Also es ist sozusagen schon jemand, der was zu erzählen hat. Es gibt ja andere wie Peter Naumann, auch ein verurteilter Rechtsterrorist, und mit diesen Personen werden Veranstaltungen durchgeführt und die erzählen sozusagen ihre Sicht auf den rechten Terrorismus Offiziell wird das dargestellt als eine Warnung an die Kameraden, diesen Weg nicht zu gehen. Aber nichtsdestotrotz bleibt sicherlich für viele da eine gewisse Faszination übrig.
Jetzt gilt ja für das, was sich nationalsozialistischer Untergrund nennt, genauso wie für das Attentat auf das Münchner Oktoberfest, dass die Geheimdienste in diese Aktion mit involviert sind. Welches Ausmaß das Ganze hat, was daran Schlampigkeit ist, was daran Vorsatz ist, was Überzeugung ist, das wird derzeit versucht auszuloten. Welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach die Geheimdienste bei der Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik?
Da muss man, glaube ich, müsste man im Prinzip die unterschiedlichen Gruppierungen, die dort eine Rolle gespielt haben, angucken. Das wird sehr unterschiedlich sein. Es gibt welche wie den Bund Deutscher Jugend, der mit seinem technischen Dienst Anfang der 50er Jahre ganz maßgeblich vom US-amerikanischen Geheimdienst unterstützt und aufgebaut wurde. Da ging es damals darum, dass man befürchtete, die Rote Armee würde die alte Bundesrepublik besetzen, und man hatte überlegt, man braucht dann sogenannte Partisaneneinheiten, die Sprengstoffanschläge begehen, die Personen, die mit Kommunisten sympathisieren oder selbst welche sind, umbringen und so weiter. Also da gibt es sozusagen ein starkes Element, aber es gibt insgesamt bei vielen dieser Gruppierungen, die wegen terroristischer Aktionen aufgeflogen sind, V-Leute, die Waffen beschafft haben, die an solchen Aktionen, gewaltsamen Aktionen dann selbst beteiligt waren. Sicherlich gibt es auch Fälle, wo V-Leute zur Aufdeckung dieser Taten dann beigetragen haben, aber Thüringen hatten Sie erwähnt, es gibt eben auch viele Fälle, wo, sei es durch Geldzahlungen der Verfassungsschutzämter, diese Szene noch unterstützt worden ist.
Genau, diese Szene, aus der der sogenannte nationalsozialistische Untergrund gekommen ist, wurde in den Ende der 90er mit rund 200.000 Mark damals vom Verfassungsschutz gefördert. Das heißt, der Verfassungsschutz hat diese Gruppen ja mit erst groß gemacht. Wenn es um die Analyse des Aktuellen geht, ist es ja immer so eine Frage, was sind die Ursachen? Oftmals wird darauf hingewiesen, naja, Umbruchssituation 1989-90, Unsicherheit. Eigentlich gab es auch Rechtsextremismus schon in der DDR. Das Ganze ist also irgendwie ein Problem des Ostens. Andere verweisen darauf, dass es natürlich einen Wissens- und Strukturtransfer aus den alten Bundesländern gegeben hatte in den 90er Jahren. Ist denn nun das aktuelle Phänomen des Rechtsterrorismus eher ein Relikt der DDR oder ein Importschlager aus der alten Bundesrepublik?
Also das ist, glaube ich, eine sehr komplizierte Frage. Auch da muss man die jeweiligen konkreten Strukturen angucken. Da lohnt vielleicht auch nochmal ein Blick zurück, also ein bisschen historische Perspektive. Weil in den unterschiedlichen Phasen auch unterschiedliche politische Fragen für die extreme Rechte und auch für das Gewalthandeln eine Rolle gespielt hat. Also wenn man zurückgeht in die 50er, 60er Jahre bis in die 70er Jahre, dann war es vor allem an der Frage der Zweistaatlichkeit, der sozusagen Wiedererrichtung des Deutschen Reiches als Vorstellung orientiert, und man hat sozusagen all das bekämpft, was man auch militant bekämpft, was man sozusagen als Gegner auf diesem Weg sah. Und dazu gehörte Willy Brandt, die damalige Parole Brandt an die Wand, also Personen, die für eine Entspannung eintraten, dafür zu akzeptieren, dass es zwei deutsche Staaten gab. Und in dieser Phase gab es, Sie hatten das schon erwähnt, auch schon Rechtsextremisten in der DDR, die antikommunistisch im Wesentlichen eingestellt waren und die zum Teil freigekauft wurden als politische Häftlinge vom Westen und die dann im Westen sich einreihten in die seit 1945 ja weiter bestehende extreme Rechte. Also diesen Transfer hat es gegeben, und dann gab es sozusagen 1990 einen Transfer auch zurück von seit langem Jahr legal tätigen Neonazis, die dann in die damals noch neuen Bundesländer gegangen sind und ihr Wissen und ihr Know-how zur Verfügung gestellt haben. Also da, glaube ich, gibt es sehr komplexe Zusammenhänge, die man im Einzelnen dann für die Phasen angucken muss.
Jetzt ist es wichtig, meiner Meinung nach, und natürlich auch richtig, dass das, was wir in den letzten Wochen und Monaten erfahren haben, systematisch aufgearbeitet wird. Und natürlich wäre es eine neue Qualität, wenn herauskommt, dass der Staat an Morden beteiligt ist durch seine Institutionen. Dennoch nochmal provokant gefragt, wir haben 10 Tote, die ermordet worden sind vom sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, dem entgegenstehen über 180 Toten rassistischer Alltagskultur. Geht nicht die Gefahr eigentlich vom alltäglichen Terror aus und gar nicht so sehr von kleinen rechtsterroristischen Gruppen?
Also ich glaube, das kann man nicht gegeneinander stellen. Das sind unterschiedliche Formen von rechter Gewalt. Das eine ist Gewalt, die häufig situativ entsteht, wo Personen, die zum Beispiel rassistisch eingestellt sind, in Alltagssituationen, also nach einem Diskothekenbesuch oder ähnlichem, auf jemanden treffen, den sie für einen in Anführungsstrichen Volksfeind halten und dann ihren Vorstellungen sozusagen, wie mit diesen Menschen umzugehen ist, freien Lauf lassen. Oder sie werden gegenüber Obdachlosen gewalttätig, weil sie die für ein minderwertiges Leben halten, wie auch immer. Also da gibt es jetzt eine Vielzahl von Konstellationen. Beim Rechtsterrorismus sprechen wir über Aktivitäten, die von organisierten Strukturen getragen werden, wo das Gewalthandeln bewusst so orientiert ist, dass es nicht nur die unmittelbar betroffenen Opfer schädigen soll, sondern eine Signalwirkung ausgehen soll, insgesamt auf die sozusagen Gruppe, die durch dieses jeweilige Opfer repräsentiert wird. Also im Falle der Morde, die der NSU zugeschrieben werden, Migranten, die in unsere Gesellschaft hoch integriert sind. Das Signal, ihr könnt euch hier nicht mehr sicher fühlen. Und deshalb, glaube ich, sind das unterschiedliche Formen von rechter Gewalt, die aus einem gemeinsamen Gewaltmilieu entspringen. Aber das kann man, glaube ich, nicht sozusagen gegeneinander aufrechnen, was jetzt gefährlicher ist oder was nicht.
Wer mit Fabian Würchow über die unterschiedlichen Formen rechter Gewalt und auch ihrer historischen Wurzeln reden möchte, der kann das tun, denn heute Abend wird Fabian Würchow in Erfurt zu Gast sein. Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland, eine Bestandsaufnahme, so lautet der Titel der Veranstaltung, heute Abend um 19 Uhr in der Kleinen Synagoge. Und da kann man dann auch selbst Fragen an ihn stellen, die ich heute Morgen hier nicht gestellt habe. Herr Würchow, erstmal vielen Dank für die Informationen und heute Abend eine gute Veranstaltung.
Vielen Dank.